Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Grünliberalen waren im Bundeshaus bisher ein kleines Grüppchen von zwei Männern und einer Frau, alle aus dem Kanton Zürich. Wenn im Dezember die Wintersession beginnt, sind sie ein ganzes Dutzend aus insgesamt 8 Kantonen. Und ein typischer Grünliberaler, der hat eine gute Ausbildung, ist erst seit 2008 bei den Grünliberalen dabei und ist politisch ziemlich unerfahren. Oder nicht? Das hören wir gleich. Gast von Susan Brunner ist der neu gewählte grünliberale Nationalrat Roland Fischer aus dem Kanton Luzern. Er hat am Sonntag der SVP einen Sitz abgejagt.
Das Tagesgespräch.
Roland Fischer, in 6 Wochen ist Ihr erster Tag als Nationalrat hier in Bern. Haben Sie schon realisiert, was das heisst?
Also ich muss ehrlich sagen, seit dem Sonntagabend bin ich fast gar noch nicht dazugekommen, das zu realisieren oder mir grosse Gedanken darüber zu machen. Aber ich glaube jetzt, wenn sich jetzt die Zeit so ein bisschen dahin zieht, kommen mir schon langsam Gedanken auf, was das könnte bedeuten für mich. Sei das jetzt auch beruflich natürlich, aber auch, was mich da überhaupt erwartet im Nationalrat.
Also wir sehen da fast auf das Bundeshaus, also Bundeshaus West, wenn wir da zum Fenster rausschauen, Nerven flattern, wenn Sie denken, dass da auf Sie zukommt.
Nein, das eigentlich nicht ganz. Also nicht Nerven flattern. Es ist einfach so, dass man dann Gedanken hat, ja, was muss ich jetzt alles noch erledigen vorher, bis ich dann hier anfangen kann? Muss ich mich speziell vorbereiten? Was kommt auf mich zu in Bezug auf einzelne Dossiers und so weiter und so fort? Wie geht das genau weiter mit meinem jetzigen Job und so weiter? Es sind einfach so einige Fragen, die jetzt so langsam aufkommen.
Schauen wir noch zurück auf den Sonntagabend. Haben Sie gar nicht recht erwartet, dass Sie gewählt werden?
Es ist so, dass wir im Kanton Luzern eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass ein Sitz möglich ist, aber nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Also wenn man einfach mal so die Rechnungen angeschaut hat, nachdem hätte man eigentlich nicht können davon ausgehen, dass man jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% einen Sitz hätte. Also von dem her ist das schon auch eine kleine Überraschung gewesen. Andererseits habe ich auch in den Wochen vor der Wahl die Erfahrung gemacht, also wenn wir zum Beispiel auf der Strasse sind, Unterschriften gesammelt sind für unsere Volksinitiative, dass wir sehr ein gutes Feedback bekommen haben von den Leuten, von der Bevölkerung. Und da habe ich schon langsam ein bisschen das Bauchgefühl bekommen, ja, allenfalls könnte das jetzt doch halt auch noch länger. Und so ist es dann auch tatsächlich gewesen.
Sind aber relativ lange was erwartet irgendwo gelesen, irgend 7:30 oder so um sich geworden, bis dann klar war, dass Sie vor allem dann auch noch der SVP einen Sitz abgejagt haben?
Ja, das ist so gewesen. Also es ist sehr knapp gewesen. Wir haben schon früh am Nachmittag erfahren, dass auf der Basis der Listenstimmen wir eigentlich einen Sitz haben. Auf Kosten der FDP. Und dann, wo dann die Stadt auszählt war, sind dann die einzelnen Parteistimmen und Kandidatenstimmen bekannt gewesen. Aber wir hätten nochmal einmal genau kontrolliert, weil es eben offenbar sehr knapp war, ob jetzt der Sitz, den wir erreichen, auf Kosten der FDP geht oder auf Kosten der SVP. Schlussendlich ist es auf Kosten der SVP gegangen. Aber es ist natürlich gleich so gewesen, dass bis das Resultat definitiv draussen war, hätte man natürlich nicht können ruhig sein und natürlich auch noch nicht können sich über das Resultat freuen.
Und auch nicht wirklich gross nachdenken, jetzt gestern, also vor allem Sonntagabend nicht. Gestern am Montag, haben Sie überhaupt Zeit gehabt, um ins Büro zu kommen, oder sind Sie da überhäuft worden mit Anfragen, Gratulationen und solche Sachen?
Also ich habe den Tipp bekommen, dass ich vorsorglich sollte freinehmen am Montag, weil falls es zu einer Wahl kommt, dass man dann sehr stark mit Anfragen und Interviews überhäuft wird. Und das habe ich auch gemacht und so ist es auch gewesen. Also mein Tag gestern ist sehr ausgefüllt gewesen, ja.
Aber heute sind Sie wieder im Büro?
Heute bin ich wieder im Büro, ja. Das ist richtig, ja.
Sie arbeiten bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Das heisst, Sie sind Beamte. Das heisst, eigentlich, Sie müssen mit Ihrem Chef reden, ob Sie überhaupt den Job noch haben. Also respektive, Sie haben ihn wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn Sie jetzt gewählt sind, oder?
Nein, ich muss den Job aufgeben, das ist so. Und das verlangt eigentlich nicht mein Chef, sondern das Parlamentsgesetz. Die beiden Funktionen, eidgenössischer Parlamentarier zu sein oder im Nationalrat zu sein und Angestellte von der Bundesverwaltung, die sind unvereinbar, wie man das so im juristischen Fachjargon sagt. Und das bedeutet konkret, dass ich innerhalb von den nächsten 6 Monaten muss meinen Job aufgeben muss. Ja.
Und eine neue suchen oder bleiben Sie mal zuerst einfach mal Nationalrat?
Ich habe mir da noch nicht so grosse Gedanken gemacht, was ich nachher mache. Ich denke, im Moment haben andere Fragen noch ein bisschen Priorität. Ich lasse jetzt das mal einmal auf mich zukommen. Ich denke, es ist sicher auch sehr stark abhängig, wie gross denn die Arbeitsbelastung ist im Nationalrat. Wir sind eine Fraktion von 12 Personen. Das ist nicht so eine grosse Fraktion. Das heisst, dass da sicher auf jeden Einzelnen auch eine Kratte voll Arbeit und Aufgaben zukommt. Und wenn ich dann mal den Überblick habe, wie viel von meiner Zeit das beansprucht, und ich mir dann auch Gedanken mache, was ich mit der restlichen Zeit beruflich anfange.
Als wir gestern Martin Bäumle gefragt haben, wer wir eigentlich sollen anfragen oder für heute ins Tagesgespräch einer von seiner Fraktion, hat er Namen gesagt und hat gesagt, ja, und eben der Roland, wie heisst er jetzt zum Nachnamen da von Luzern? Und von dem her, also wahrscheinlich auch er ein bisschen überwältigt, dass so viele sind, dass er gerade seine Schäfli Alga kann nennen. Darum frage ich Sie, Roland Fischer, ein paar persönliche Fragen. Wie sind Sie zum Beispiel aufgewachsen?
Also ich bin in Horb aufgewachsen. Das ist im Kanton Luzern, also eine Vorortsgemeinde vom Kanton Luzern. Und ich bin eigentlich aufgewachsen in einer, ich sage jetzt mal, ganz durchschnittlichen Mittelklassefamilie.
Politisch?
Politisch, weniger politisch. Also meine Eltern sind nicht politisch tätig. Ich bin eigentlich auch der Einzige von unserer Familie, die politisch tätig geworden ist bis jetzt. Ja. Mhm.
Und die Familie wird gross und was machen die Eltern?
Also meine Eltern sind pensioniert jetzt. Also mein Vater ist im kaufmännischen Bereich tätig gewesen, bei der Suva, lange Jahre. Meine Mutter im Verkauf und meine Schwester wohnt im Kanton Wallis, ist dort Sekretärin von der Walliser Handelskammer. Und mein Bruder wohnt auch im Kanton Luzern. Er arbeitet bei einer Nahrungsmittelfirma.
Sie sind Ökonom, Roland Fischer. Wieso gerade der Beruf?
Also die Wirtschaft hat mich immer sehr stark interessiert. Also vor allem während der Gymnasiezeit habe ich mich immer mehr für Börsen, Aktien, aber auch für die Wirtschaftspolitik interessieren. Und für mich ist eigentlich dann relativ schnell klar gewesen, nach der Matura, ich gehe Volkswirtschaft studieren.
Und Börsen, also weil Sie gedacht haben, als Junge, man könnte da vielleicht reich werden oder hat es eine andere Faszination gehabt?
Ja, es hat eine andere Faszination gehabt. Vielleicht auch schon ein bisschen die Faszination von den Zahlen, oder? Vielleicht auch die Faszination von der Entwicklung halt auch. Vielleicht auch ein bisschen die Spannung, die dahinter ist. Kurs rauf und runter gehen. Also, ich denke, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Faszination gewesen von dem Gebiet. Oder es ist auch vielleicht ein bisschen etwas gewesen, oder in der Schule ist man doch sehr auch viel mit theoretischen Konzepten konfrontiert gesehen und da ist jetzt mal etwas aus der praktischen Wirtschaft gesehen, wo man jeden Tag nachverfolgen konnte, was ist jetzt wieder passiert, was ist gelaufen. Das hat die Faszination ein bisschen ausgemacht.
Sie sind auf Freiburg studieren, zum Französisch lernen auch?
Nein, eigentlich nicht. Ich muss ehrlich zugeben, das ist eigentlich ein Zufall, dass ich auf Freiburg bin studieren. Ich habe mich eigentlich auch für Bern interessiert gesehen. Ich habe mich dann aber eine Zeit lang eigentlich nicht so fest darum gekümmert und plötzlich ist für Bern die Anmelde frisch vorbei gewesen. Und dann nachher habe ich gedacht, ja gut, ich gehe auf Freiburg. Ich hatte dann auch noch einen guten Kollegen gehabt, der auch noch gerade mitgekommen ist auf Freiburg. Wir haben zusammen einen WG gründen. Und dann ist es eigentlich klar gewesen.
Das ist ein Argument auf jeden Fall, oder wenn schon jemand mitgeht. Sie sind dann bei einer Grossbank gewesen und dann zum Bund. Warum Privatwirtschaft dann zum Bund?
Ja, das ist eine spezielle Geschichte. Ich habe bei der Credit Suisse gearbeitet, im Economic Research. Ich war dort verantwortlich für den Bereich Regionalanalyse. Ich durfte auch aufbauen zu der damaligen Zeit. Und wir haben dann auch dürfen als Ökonomen bei der Credit Suisse auch Aufträge von aussen annehmen. Und ein Projekt, das damals beim Bund gerade in Erarbeitung war, war der neue Finanzausgleich. Und aufgrund von meiner Kenntnis in regionalpolitischen Fragen habe ich dann mal einen Auftrag bekommen von der eidgenössischen Finanzverwaltung auch, eine Studie zu machen zu dem neuen Finanzausgleich. Und das Projekt war unheimlich spannend für mich damals. Und so hat es sich dann ergeben, dass ich dann mal gewechselt habe in die Bundesverwaltung und dann eigentlich sehr stark am Aufbau von dem neuen Finanzausgleich beteiligt
war. Also Finanzen und Zahlen eindeutig ihre Stärke, oder, die sie dann auch auf Bern mitbringen. Roland Fischer, der Martin Bäumle, der fährt TÜV, er lebt Formel 1. Und Sie?
Ich fahre Velo.
Nicht dürfen.
Nicht dürfen. Nein, das hat mich eigentlich nie so richtig fasziniert, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich fahre sehr viel Velo in der Freizeit. Also Mountainbiken ist eines meiner grossen Hobby. Ich mache auch sehr gerne Veloreisen, auch in fernen Ländern.
Kanada zum Beispiel.
Kanada zum Beispiel, genau. Bin ich vor ein paar Jahren mal einmal länger unterwegs gewesen. Dann Joggen ist ein weiteres Hobby. Ich habe schon einige Marathons gelaufen. Und Langlaufen im Winter, also Sport ist sicher ein grosses Thema für mich. Brauche ich auch zum Regenerieren natürlich.
Also so umweltbilanzmässig, also zwar Veloreisen, aber auf Kanada dann fliegen oder schauen Sie so Sachen an oder Mountainbiken in den Bergen oder machen Sie eine Bilanz so oder dann einfach das, was Ihnen Spass macht?
Ja, ich schaue natürlich schon ein bisschen, oder? Also gerade beim Mountainbiken schaue ich, dass ich von daheim aus gehen kann und nicht irgendwie noch weit muss fahren mit dem Auto. Das ist jetzt sehr praktisch von mir daheim. Aber wenn man dann halt in ein fernes Land geht, dann kommt man halt fast nicht ums Fliegen herum. Aber das kann man ja zum Beispiel auch mit MyClimate kompensieren, beispielsweise, oder? Also ich meine, das kann man ja auch so regeln, dass man dann gleich auch noch trotz die Umweltbelastung, die man natürlich mit dem Fliegen dann hervorruft, dass man gleich noch gleichzeitig etwas für die Umwelt tun kann.
Man hat jetzt x-mal lesen in verschiedenen Zeitungen, dass ein typischer Vertreter von der grün-liberalen Partei ist, man steigt 2008 in die Politik ein, man hilft der lokalen Sektion aufbauen. Vorher ist man eigentlich nicht so politisch aktiv. Sind Sie also typisch, wenn ich sage, Sie sind ja etwa 2008, sind Sie zu den grün-liberalen gekommen?
Ja, das ist wirklich typisch. Also auch bei uns im Kanton Luzern haben wir uns im Frühling 2008 gegründet. Und dann hat es sich natürlich mit sich gebracht, dass wir relativ lang, also auf der kantonalen Ebene, keine Wahlen hatten. Dass wir erst in diesem Jahr eigentlich kantonale Wahlen hatten. Und dann haben wir natürlich unsere Aktivität sehr stark in den Aufbau von unserer Kantonalpartei gesteckt.
Und vorher sind Sie politisch gar nicht aktiv gewesen?
Nein, ich bin politisch nicht aktiv gewesen.
Warum nicht?
Es war für mich immer ein bisschen auch Qual der Wahl gewesen. Also ich habe mich eigentlich nie so richtig mit einer der bestehenden Parteien können identifizieren. Ich war zwar immer politisch interessiert gewesen, habe das Geschehen immer sehr neu mitverfolgt. Aber mir war eigentlich erst klar gewesen, als im Kanton Zürich die Grünliberalen gegründet worden sind, dass das eigentlich die Partei ist, die meinen Interessen und auch meinen Zielen am meisten entspricht. Und für mich war dann relativ schnell klar gewesen, da trete ich bei und so ist es dann auch gekommen.
Was macht es denn aus, aufeinander gebracht? Also ich meine, es hat ja eine rechte Parteienlandschaft und trotzdem keine hat Ihnen richtig zugesagt.
Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen von dort her, dass beispielsweise die grüne Partei halt keine liberale Partei ist und die Freisinnigen keine grüne Partei sind.
Oder? Also die Grünen, die eben nicht klimakompensiert fliegen, sondern lieber gar nicht, oder so?
Also, ich weiss nicht, ob die Grünen gar nicht fliegen, da müssen wir sie selber fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere gleich auch fliegt. Aber nein, es geht eher weniger um die grünen Ideen als um das Konzept, wie dass man die ökologischen Ziele verfolgt. Und wie, dass man eigentlich generell halt Politik in der Schweiz gestaltet. Oder ich meine, die Grünen sind sehr stark ausgerichtet auf eine kleine verstärkte Staatstätigkeit. Sie sind auch eher für einen ausgebauten Sozialstaat. Staatsfinanzen, sparsame Staatsfinanzen gehören nicht zu ihren Hauptsorgen, habe ich manchmal das Gefühl. Oder? Und bei uns, bei den Grünliberalen, ist halt das schon anders. Also, und das entspricht auch ein bisschen meinem Naturell und meine Grundideen. Ich bin ein liberaler Mensch, ich habe gerne Freiheit und ich denke auch, dass für einen Grossteil von unserer Bevölkerung Freiheiten zu haben, eigenverantwortlich zu handeln, eine sehr grosse Bedeutung hat. Und darum denke ich mich auch wichtig, dass man auch gerade die ökologischen Ziele mit freiheitlichen, liberalen Konzepten umsetzen
sollte. Ich möchte nachher noch so die politischen Positionen, die Sie noch genauer anschauen. Zuerst noch, wenn man Ihre Webseite anschaut, dann haben Sie ein Lieblingszitat. Und das ist: Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Warum? Was muss ich darunter verstehen?
Also wir können es vielleicht auch ein bisschen anders formulieren, das Zitat, dass man sich nicht einfach auf den Lorbeeren ausruhen sollte. Die Welt ändert sich, die Rahmenbedingungen ändern sich laufend und wir können sowohl als Person oder auch als Staat können wir die Rahmenbedingungen nicht immer beeinflussen. Und das heisst, dass wir uns immer Gedanken machen müssen, damit wir beispielsweise auch unseren Wohlstand bewahren können, damit wir auch unsere Natur bewahren, unsere Lebensqualität bewahren, müssen wir uns immer wieder Gedanken machen, mit welchen Mitteln machen wir das. Wir müssen vielleicht irgendwie eben etwas ändern, wir müssen andere Konzepte verfolgen, wir müssen neue Ideen entwickeln, damit wir eben das, was wir uns auch in der Vergangenheit erarbeitet haben, können bewahren.
Ich glaube, die meisten Leute kennen nicht das Buch, sondern den Film wahrscheinlich, der Leopard. Das war ein Visconti-Film, der 1963 Goldig Palme von Cannes bekommen hat, mit dem Burt Lancaster, der Claudia Cardinale und dem Alain Delon. Und dort ist die Botschaft von dem Fürst, der dort vorkommt, endlich resigniert. Er findet irgendwie, die menschliche Gesellschaft, die verändert sich irgendwie doch nie, trotz allen Veränderungen. Also resigniert ist sie in dem Sinn nicht.
Nein, es kommen ja verschiedene Personen in dem Film auch vor und es kommen auch nicht resignierte Personen vor. Oder ich denke zum Beispiel der Neffe vom Fürst, der dann ja im Prinzip eigentlich auch den adeligen Hintergrund hat, aber sich eigentlich diesen neuen Herausforderungen stellt, eigentlich auch sieht, dass sich die Welt verändert und sich dem neuen Italien, wo es ja dort darum geht, eigentlich auch anschließt. Also Sizilien, ja, eigentlich dem neuen Sizilien, wo sich dann Italien anschließt, sich auch dieser Bewegung anschließt. Und ich denke, klar, es ist natürlich so ein bisschen, und vielleicht gefällt mir darum das Buch und der Film auch so gut, es ist natürlich ein bisschen das Spannungsfeld, oder, von einerseits eine Welt, wo sich verändert, und dann für die einen fast ein bisschen zu Grund geht, also ihre bewährte Umwelt oder ihre bewährte Lebensweise ein bisschen zu Grund geht und man vielleicht eher resigniert. Aber dafür auch andere Bereiche oder auch andere Personen, die sich diesen Herausforderungen stellen und sehen, dass wenn wir im Prinzip eigentlich wollen, das Erreichte bewahren, dass man da auch ein bisschen etwas ändern muss, dass man muss zuversichtlich sein, dass man muss in die Zukunft richten. Und das Zitat sagt ja im Prinzip auch das. Und,
also das heisst, nebenher sind sie konservativ und nebenher sagen sie, aber gleichzeitig man kann sich den Veränderungen nicht ganz verschliessen, wenn man das will behalten, wo man hat.
Ich würde das nicht als konservativ bezeichnen, sondern ich würde das einfach vielleicht auch als Wertschätzung bezeichnen oder vielleicht auch von dem, was wir erreicht haben. Oder ich denke jetzt gerade beispielsweise auch in der Schweiz, die direkte Demokratie beispielsweise oder eben auch der Wohlstand oder auch die persönlichen liberalen Freiheiten, der Föderalismus, das sind eigentlich Güter, wo ich denke, wo sehr erstrebenswert sind, wo man auch sollte bewahren, weil sie eben für die Menschen sehr wichtig sind in der Schweiz. Und das hat eigentlich nicht mit Konservatismus eigentlich von dem her zu tun, sondern eigentlich eher mit, von mir aus gesehen, jetzt eben mit Wertschätzung vom Erreichten.
Wertschätzung von der Umwelt ist wichtig für Sie, eine intakte Umwelt. Gleichzeitig sind Sie für eine gesunde, eine funktionierende Wirtschaft. Ist das kompatibel mit einer intakten Umwelt? Oder ist es so, wie der Balthasar Glättli von den Grünen gesagt hat, von Zürich, ist eigentlich eine Lüge, wenn man sagt, irgendwie, man muss nicht irgendwie eine ganz strenge Umweltpolitik machen, um die Umwelt dann auch zu erhalten?
Gut, wenn wir das weiterdenken, dann müssen wir sagen, wahrscheinlich die konsequenteste Umweltpolitik wäre, wenn wir irgendwie zurückgingen und in Höhlen würden wohnen. Das wäre fast ein bisschen Steinzeit. Das wäre jetzt gerade ein bisschen extrem, das würde ich jetzt auch nicht unterstellen. Aus meiner Sicht ist das kompatibel, ja. Es kommt einfach darauf ab, wie dass man das Thema angeht. Oder ich denke, wir müssen die richtigen Anreize setzen, dass auch die Wirtschaft sich nachhaltig verhaltet. Dass auch Energie,
also das heisst Energiesteuer zum Beispiel?
Ja, Energiesteuer. Also ich denke eben gerade unser Konzept von der Energiesteuer anstelle von der Mehrwertsteuer. Das ist eigentlich
genau,
Volksinitiative, die wir aufgeleistet haben, wo wir jetzt sehr fleissig am Sammeln sind. Die möchte ja eigentlich die Belastung von der Wirtschaft nicht erhöhen, Belastung vom Konsument mit Steuern nicht erhöhen, sondern einen Umbau erreichen. Das heisst also, dass man die nicht erneuerbare Energie stärker besteuert und die Mehrwertsteuer abschaffen. Das führt eigentlich dazu, dass eigentlich für die Wirtschaft als Gesamtes keine höhere Belastung entsteht, aber dass man die Anreize dafür schafft, vor allem auch die preislichen Anreize dafür schafft, dass mehr erneuerbare Energie konsumiert wird und vor allem, das ist auch noch wichtig, dass dann nachher als Folge davon mehr in die Forschung und Entwicklung von erneuerbaren Energie investiert wird. Und das ist natürlich sehr wirtschaftskompatibel. Und das können wir auch nur zusammen mit der Wirtschaft machen, weil gerade so wichtige Bereiche und so stark auf Kreativität und auch auf individuelles Handeln ausgerichtete Bereiche wie die Forschung und Entwicklung, die braucht natürlich den Freiraum. Und da duldet es eigentlich auch nicht grosse Einschränkungen.
Sie haben vorhin gesagt, was Sie sich unterschieden haben von den Grünen, ist eigentlich nicht allzu viel Staat und auch ganz klar schauen, dass wir nicht so Schulden machen, dass wir sorgsam umgehen mit dem Finanzhaushalt, respektive sparsam. Fast wo denn sparen?
Also, es ist sicher wichtig, dass wir schauen, dass der Staatshaushalt im Verhältnis zu der Wirtschaft konstant bleibt. Also das heisst, dass wir beim Ausgabenwachstum dafür sorgen, dass die Ausgaben nicht stärker wachsen, als unsere Volkswirtschaft wachsen. Und unsere Volkswirtschaft wächst ja. Und das heisst auch, dass die Ausgaben noch ein Stückchen dürfen wachsen. Also das heisst nicht, dass man jetzt unbedingt sparen muss. Für mich heisst ein sorgsamer, sage jetzt mal nachhaltigen oder sparsamen Umgang mit den Staatsfinanzen eben auch vor allem im Verhältnis zur Volkswirtschaft zum Bruttoinlandprodukt. Und das heisst nicht notwendigerweise, dass man jetzt in allen Aufgabenbereichen muss sparen. Es kann durchaus sein, dass wenn man jetzt Prioritäten ganz speziell setzt, dass man in einem Gebiet ein bisschen mehr ausgeben kann und in anderen ein bisschen weniger. Das Gesamtbild muss dann einfach stimmen.
Wie ist denn, wenn die Wirtschaft wächst? Ja, man hat heute so eine Meldung gehabt, Firmen machen Gewinn und gleichzeitig entlädt man Leute. Wie gehen Sie denn mit denen um? Wie gehen Sie mit Verlierern um? Wie viel Sozialstaat verträgt?
Im Bereich des Sozialstaats, denke ich, muss man sehr stark darauf schauen, dass wir die soziale Unterstützung gezielt machen. Ich denke, die verschiedenen sozialen Hilfsmittel, die wir haben, die verschiedenen Sozialwerke, die wir haben, müssen aufeinander abgestimmt sein, dass genau diese Personen soziale Hilfe bekommen, die es auch tatsächlich brauchen, dass wir also nicht Geld einfach mit der Gießkanne verteilen. Und da denke ich, da kann man sicher Prioritäten setzen. Also ich denke eben, wenn die Leute...
Also das heisst, Leute mehr kontrollieren, oder wie? Also ich meine, es ist ja noch schwierig zum Abschätzen, wie genau macht man das, oder dass genau der das wirklich braucht und was wirklich nötig hat, überkommt.
Ja, oder natürlich auch die Unterstützung so ausrichten, oder? Dass man zum Beispiel, eben die Arbeitslosenversicherung ist von mir aus gesehen sehr ein gutes Beispiel für das. Also das ist eine soziale Massnahme, die nur den Arbeitslosen zugutekommt, oder? Und die Sozialhilfe ist sicher über weite Strecken auch so ausgebaut. Es ist aber sehr wichtig, dass die einzelnen Unterstützungsmassnahmen miteinander koordiniert sind, oder? Dass nicht falsche Anreize entstehen, dass nicht zum Beispiel der Anreiz besteht, dass man nicht mehr einen Job sucht, oder? Dass es sich sogar lohnt, Sozialhilfe oder Arbeitslosenversicherung zu beziehen, dass sich das sogar mehr lohnen würde, als jetzt eine neue Arbeit annehmen. Für das müssen wir sorgen, oder? Dass wir im Prinzip eigentlich Sozialhilfe und Sozialwerke effizienter ausgestalten.
Noch eine andere Frage. Rentenalter 65 für Frauen?
Ich denke, das ist ein Thema, ja. Wobei ich persönlich
das glaube... Das kann man mir zumuten.
Ja. Ja, doch. Also ich denke... Gut, Frauen haben ja auch eine höhere Lebenserwartung, also das muss man auch mal in Betracht ziehen. Aber ich glaube, in Zukunft dürfen wir wahrscheinlich das nicht so strikt sehen, dass jetzt das Rentenalter bei 65 ist und dann ist fertig. Also ich persönlich sehe eigentlich die Zukunft jetzt gerade in dem Bereich eher in einer Flexibilisierung vom Rentenalter. Das heisst, dass man auch länger arbeiten darf. Ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die körperlich und auch psychisch in der Lage sind, länger als 65 zu arbeiten und das auch wollen. Wo zum Teil auch noch länger als 65 arbeiten oder wenn sie pensioniert sind, noch irgendeine Nebentätigkeit wahrnehmen. Und ich denke, das sollte man im Rentensystem auch berücksichtigen. Und durch das bestehen natürlich dann auch Möglichkeiten, dass man, sagen wir jetzt mal, das durchschnittliche Rentenalter erhöht. Oder es bestehen dann auch Möglichkeiten, dass für Leute, wo das jetzt aus körperlichen Gründen oder aus psychischen Gründen nicht möglich ist, so lange zu arbeiten, dass die auch früher können in Pension gehen.
In 6 Wochen sind Sie Nationalrat hier in Bern, laufen Sie da ins Bundeshaus ein und dann gibt es gerade Bundesratswahlen. Ist das speziell für Sie, Roland Fischer?
Ja, es bringt natürlich noch einen speziellen Aspekt in die ganze Wahlgeschichte hinein, ja, das ist natürlich klar. Es ist natürlich das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, so einen Bundesratswahl von der Nähe mitzuverfolgen und natürlich auch noch Teil von dieser Bundesratswahl zu sein. Das ist sicher speziell. Also ich freue mich eigentlich auch darauf.
Ja. Und wissen Sie schon, wer Sie wählen werden, zum Beispiel Evelyn Wittmer-Schlumpf?
Das ist für mich natürlich auch noch eine schwierige Frage. Ich denke, wir werden das in der Fraktion diskutieren, wie wir uns da werden verhalten in der Bundesratswahl.
Und die muss sich zuerst ziemlich kennenlernen, weil es sind neu überhaupt in dieser Fraktion. Und ich weiss gar nicht, kennen Sie überhaupt alle von der Fraktion?
Ich kenne noch nicht alle, das ist wahr. Ich kenne viele, ich kenne vielleicht etwa die Hälfte persönlich, aber es sind auch neue Gesichter dabei für mich. Ja.
Also das wird also wie einrücken, ein bisschen ins Politiklager, oder? All kennenlernen und dann mal schauen, wie überhaupt Strategien entwerfen oder so.
Ja, das ist so. Ja, man muss sich sicher auch zuerst mal ein bisschen abtasten. Also ich meine jetzt das gedanklich gesehen, oder wo sind auch die Interessen, wo sind auch die Kernkompetenzen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich denke, das kommt gut.
Roland Fischer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.